Eigentlich ist Dirk Usikus ja ein totaler Plotter. Er plottet seine Bücher, er plottet alles durch, aber was er nicht geplottet hat, war überhaupt zu schreiben oder dieses Autorenleben zu starten. Und deswegen bin ich ganz gespannt, was ihn dazu gebracht hat, wie sich sein Weg in der Zeit verändert hat und darf ihn heute hier beim Buchbiz-Podcast mit mir, hi, mein Name ist Hannah Buchmarketing, begrüßen dürfen. Deswegen lasst uns einfach mal munter starten. Hallo Dirk.
Hallo Hannah. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ich habe ja gerade schon von dir ein paar Informationen so bekommen, dass du ja 2020 das Buch geschrieben hast. Das war also auch so ein, ich sag mal, Corona-Ergebnis. Aber dass du das eigentlich gar nicht wolltest und vor einem Jahr, wenn du dich jetzt vor einem Jahr gesehen hättest, gesagt hast, was ist denn mit dem los?
Absolut, kann ich nur unterschreiben. Also, dass ich ein Buch schreiben wollte, stand ganz weit fern von mir. Da habe ich nie einen Gedanken dran verschwendet. Und eigentlich ist nur unser Kollege Fitzek dran schuld, dass ich das gemacht habe. Der mit seiner coolen Anthologie-Idee im Jahr 2020 im Corona-Lockdown hat mich tatsächlich so angefixt, dass ich weiß gar nicht mehr, wie das gekommen ist. Auf einmal hatte ich die Idee, bin in den Wald gegangen, habe geschaut, wo das spielen könnte, ob das auch so stimmt, wie ich es mir da vorgestellt habe, und habe die Geschichte innerhalb von 1-2 Tagen aufgeschrieben. Die war so schlecht, dass ich dann wahrscheinlich noch ein paar Wochen dran, Wochen nicht, aber ich habe dann viel dran überarbeitet und habe sie Leute lesen lassen, die ich kannte, und dann habe ich sie abgeschickt. Und in den 3 Monaten, bis dann die Entscheidung getroffen wurde, dass meine Geschichte nicht ausgewählt wurde, was mich nicht so richtig überrascht hat, wenn ich sie heute lese, habe ich dann das erste Buch angefangen. Weil diese Idee, ein Buch zu schreiben, das war wirklich auf einmal da. Und da ich Jäger bin und immer schon eine Idee hatte, wie ich am liebsten Leute umlege, das hat jetzt nicht mit der Jagd zu tun, die Idee hatte ich schon länger, habe ich gedacht, okay, dann versuch doch das mal in der Geschichte zu bringen. Die war dann ziemlich kurz, weil das Leute umlegen und das ist ja nicht so richtig schwer. Aber daraus dann ein ganzes Buch zu machen, das hat dann richtig Spaß gemacht. Und ja, dann habe ich mir eine Agentur gesucht. Das hat auch sofort geklappt. Aber das Buch im Verlag unterbringen, das hat nicht so richtig geklappt, weil ich da mehr falsch gemacht habe, als man richtig machen kann. In meinem Buch geht es nicht um die Jagd. Aber ich habe das so in dem Exposé verkauft, weil ich auch so angefixt war von dem Jagdgedanken, dass die Agenturen oder die Verlage dann gesagt haben, Jagen interessiert keine Frau. Und da ich ja nach wie vor ein Problem mit meiner Zielgruppe habe, weil ich bin ja eigentlich meine Zielgruppe, ich schreibe das, was ich gerne lesen möchte. Aber offensichtlich haben alle damals gedacht, das, was ich gerne lesen möchte, möchten keine anderen Frauen lesen. Also ist es nicht an Verlage gekommen. Das war schade, aber so ist es eben. Wenn ich das anders aufgebaut hätte, wäre ich vielleicht heute kein Self-Publisher und mein ganzes Leben hätte anders ausgesehen. So bin ich in den letzten 3 Jahren aber die Achterbahn der Gefühle gefahren.
Aber im Endeffekt hast du dann ja auch angepackt und losgelegt. Und ich hatte eben schon gesagt, weil das war auch das, was du gesagt hast, dieses vor einem Jahr. Nun hast du ja 2023 auch veröffentlicht das erste Mal. Ich glaube jetzt schon 2-mal in einem Jahr, oder?
Ja.
Ja, gleich 2-mal in einem Jahr.
Ja, noch ein zweites.
Also legst ja gleich richtig los. Was hat denn sich direkt vor einem Jahr bis auf dieses, ich veröffentliche jetzt, also war es das Ziel, was sich damit verändert hat? Oder was war so dieser ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, jetzt machst du auch noch Social Media jeden Tag unsicher?
Ja, wenn ich ein Self-Publisher bin, bleibt ja das Buchmarketing nicht auf der Strecke. Das ist ja das Ultimo Ratio dabei. Und wenn mir vor einem Jahr jemand erzählt hätte, dass ich jeden Tag auf Instagram aktiv bin, dass ich jeden Tag auf Facebook aktiv bin, hätte ich gedacht, du spinnst. Das ist absolut unmöglich, weil ich war ein totaler Social-Media-Hasser, kann man sagen. Ich habe es überhaupt nicht genutzt, aber ich habe gelernt und ja, heute bin ich voll drin und finde das richtig gut. Es macht mir so tatsächlich Spaß. Ich muss also nicht gezwungen werden, jeden Tag was zu posten über meine. Ich poste nicht mehr über die Bücher. Eigentlich, die Bücher kommen relativ selten davor. Ich schreibe das, was ich selber gerne lesen würde von anderen Leuten. Und damit bin ich ganz gut gefahren bisher. Offensichtlich macht das Leuten Spaß, das vielleicht, oder Freude, das auch zu lesen. Und ich habe jetzt in 9 Monaten 900 Follower. Ich bin also bei einem Follower gestartet, das war ich selber. Dann habe ich meinen Sohn animiert, der zweite zu werden.
Und dann ging das Schneeballsystem los.
Ja, ich habe allerdings auch nichts dagegen, wenn mir Autoren folgen. Ich bin ja auch Autor und ich lese auch. Ich lese immer noch so ungefähr ein Buch im Monat. Obwohl es wird schwerer, weil die Zeit nimmt etwas ab. Aber ich lese mal oder höre oft, dass Leute sagen, oh, mir folgen so viele Autoren. Ja, ist doch schön. Autoren lesen auch Bücher. Ich habe da gar nichts gegen. Wir können meinetwegen 10.000 Autoren folgen. Können sie gerne machen.
Da sprichst du was ganz Wichtiges an, denn es ist ja einfacher, vor allem gerade in der ersten Zeit, Autoren anzusprechen, als LeserInnen anzusprechen, weil einfach Autorinnen sich aktiv vernetzen und genau diese Themen suchen. Weswegen ich beispielsweise dieses Thema auch immer anspreche, ist, dass man halt die Autorenseite der Autoren anspricht. Also, dass man über Plotting-Methoden, über Schreibtipps, über Schreibprozesse schreibt. Und das spricht halt den falschen Teil sozusagen dieser Autoren an. Das könnte Romance-Autorinnen ansprechen, das könnte Fantasy-Autorinnen ansprechen, halt nicht unbedingt welche, die in deinem Genre lesen. Ich bin auch dafür, dass das auch Autorinnen lesen, aber dass man halt auch wirklich diesen lesenden Teil von ihnen anspricht. Und ich glaube, das ist die Krux, genau.
Absolut. Das gebe ich, das mache ich auch. Also ich glaube, ich habe in meinen 400, was auch immer, Beiträgen vielleicht ein- oder zweimal über den Schreibprozess oder wie ich das mir vorstellen könnte, wie andere das machen, über das Plotten gesprochen. Aber das macht mir selber auch gar keinen Spaß, darüber zu reden. Ich schreibe also lieber darüber, wie ich Leute töten kann, wo ich das machen kann, was mich eventuell dabei erwartet.
Ich muss jedes Mal lachen. Ich weiß nicht, ob das einfach so diese Unsicherheit ist oder die Angst, wenn wir darüber sprechen.
Weißt du, hoffentlich hört die Wuppertaler Polizei nicht zu.
Irgendwann kommst du ins Fernsehen, dann heißt es, kann niemand hinterher sagen, von wegen, oh, das hätte ja keiner geahnt, damit hat keiner gerechnet. Es war doch so unauffällig.
Ja, das stimmt, ich kündige das ja überall an. In meinem Newsletter, den ich jetzt nach 6 Monaten harten Arbeiten tatsächlich veröffentlicht habe.
Also hervorragend, herzlichen Glückwunsch.
Ja, aber ich bin ja in einem Marketingkurs, auch bei euch, aber auch bei eurem zweiten. Und da habe ich mir das jeden Tag angehört, nee, nicht jeden Tag, aber 5-mal die Woche, dass man das unbedingt machen muss. Und ja, die Bank war lang, aber irgendwann ist es zu Ende gewesen und da habe ich jetzt tatsächlich einen. Und da stelle ich auch sogar immer einen Tatort vor. Ich meine, man soll ja was vorstellen, was man nicht in den normalen Social-Media-Posts macht, mache ich auch gerne. Und da stelle ich immer muss nicht der nächste sein, aber einen interessanten Tatort, den ich hier in Wuppertal gefunden habe, vor. Und das macht mir Freude. Und dann erzähle ich auch, wie ich da jemanden umlegen möchte.
Ja, also es ist doch kein bestehender Tatort, sondern es wird der Tatort.
Es könnte einer werden, ja. Ich gehe mit offenen Augen durch mein Tal hier und finde überall Stellen, wo jemand umlegen kann.
Das ist ein total spannender Ansatz. Also wer sich in Wuppertal auskennt und auch überlegt, von wegen wer wo eventuell sterben könnte, hat jetzt auf alle Fälle die Chance, nochmal in die Shownotes zu gucken. Denn da werde ich auch den Link zu deinem Newsletter reinstellen, damit man da nochmal reingucken kann. Aber was mich noch interessiert, sind natürlich, welche aktuellen Trends du auch derzeit wahrnimmst. Also über die Mord- und Totschlagfälle in deiner Umgebung hinweg.
Das kann ich dir sagen. Es sind zwei. Zum einen natürlich das allumfassende Thema KI. Muss man fairerweise so sagen. Und da denke ich mal, werden wir Self-Publisher auch ein Problem bekommen, weil wir hatten das ja irgendwann mal so in den 2010ern, 2012ern, wann auch immer, als extrem viele einfach gestrickte Bücher bei Amazon mal eben hochgeladen wurden. Das hat ja dann abgeebbt, dadurch, dass die Self-Publisher sich professionalisiert haben, nicht wahr, und ihre Bücher auf einen Standard gehoben haben, der früher nicht zwingend da war. Das ist aber in den letzten Jahren so gewesen. Man kann ja heute fairerweise gesagt, wenn man es nicht unbedingt weiß und aufs Cover schaut, ein Self-Publisher-Buch, was ordentlich gemacht ist, nicht mehr vom Verlagsbuch unterscheiden. Das stimmt. Ist so. Ne? Ja. Wer das anders behauptet, der ist einfach vorgeprägt. Aber gut, gehen wir davon aus, das ist so. Das wird sich ändern. Wenn ich jetzt negativ eingestellt bin und sage, ich veröffentliche mit KI 50 Geschichten am Tag, was mir vielleicht gelingen mag, wenn ich keinen Wert auf den Inhalt lege, einfach nur eine gewisse Zeilenanzahl habe und dann das für 99 Cent auf den Markt schmeiße und das 30 Tage mache, habe ich 15.000 Euro im Monat. Das ist nicht total schlecht. Ich kann das Buch ja auch nach 3 Tagen wieder löschen. Das juckt ja auch keinen. Ich habe es aber erstmal verkauft. Wenn ich mir dann noch 10.000 Follower irgendwo kaufe oder Likes, das ist ja auch möglich, dass ich für Amazon die überschwemme mit irgendwelchen Likes, die kriegen die so schnell gar nicht raus. Dann kann ich das machen. Dann werde ich auch eventuell einen gewissen Erfolg haben. Und deswegen glaube ich, dass das ein schlechter Trend ist. Nicht die KI an sich, sondern die Leute, die es ausnutzen. Und ich glaube, die Self-Publisher werden nicht drum rumkommen, ein Siegel vielleicht, ein Label zu entwickeln, dass sie darauf anbringen und die Leser damit erkennen können, dass das kein billig gemachtes Einmal-Pfuschbuch ist. Das ist meine Idee. Und da ich ja im Moment an der Quelle sitze, denke ich vielleicht, dass ich das auch vielleicht ein bisschen vorantreiben kann.
Genau, du bist ja jetzt auch aktiv im Self-Publisher-Verband. Nochmal kurz zu den Hintergründen dazu. Übrigens bin ich da sehr, sehr für. Auch ohne KI ist das eigentlich eine Sache, die mittlerweile wirklich, wirklich cool wäre, wirklich notwendig wäre. Die Frage ist natürlich, wie sich das Ganze umsetzen lässt, weil es natürlich schneller umzusetzen, wenn es so ein Emblem ist, von wegen, dieses Buch wurde nicht mit KI geschrieben oder dieses Buch ist quasi ein sehr gutes Buch oder ein qualitatives Buch. Dieses Buch hat ein Lektorat. Also je nachdem, wo macht man denn Qualität fest, ist ja auch wieder da die Frage. Denn wir hatten ja kurz schon das Wort Cover angesprochen. Man bekommt ja mittlerweile sehr, sehr gute Cover, beispielsweise Premades, schon für einen sehr vernünftigen Preis. Also da sprechen wir wirklich, sage ich mal, so von 150, 200 Euro, vielleicht auch mehr, ein bisschen weniger. Also ich
vielleicht auch weniger.
In dem, ja, teilweise auch weniger, ne? Die aber auch schon professionell aussehen. Es ist nicht vielleicht das perfekte Cover, aber eins, was auf dem ersten, zweiten Blick sehr gut aussieht, professionell aussieht.
Absolut.
Nicht ein selbstgemachtes, also wenn man früher die ersten Self-Publisher-Cover anguckt, okay, da hat man das dann auch gesehen und das finde ich
auch
sehr schön.
Und die Leute sind auch stolz noch. Auf. Jeder kann das ja machen, wie er möchte. Ich beurteile da keinen. Aber es ist natürlich auch ein Verkaufsargument, nicht wahr?
Ja.
Wenn ich persönlich durch eine Buchhandlung gehe oder durch Amazon streife, dann klicke ich auf den Cover oder nehme das Buch vom Tisch, wenn mich das Bild interessiert. Da habe ich den Titel noch nicht mal gesehen. Der Autor interessiert mich dann schon mal gar nicht. Und den Klappentext habe ich auch noch nicht gelesen. Aber ich nehme es einfach nach der Optik hoch. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, der oft unterschätzt wird, auch heute noch. Ich kriege das ganz oft mit.
Das ist das wichtigste Marketinginstrument, definitiv.
Wird aber unterschätzt.
Ja. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, da sind wir uns ja einig, aber was ich damit sagen wollte, dass du, wenn du Wert auf Cover legst, halt auch sehr schnell ein gutes Cover bekommst, das aber nicht unbedingt Einfluss darauf hat, was sich denn zwischen den Deckeln befindet.
Ja.
Und wenn hier nicht auch diese Arbeit gemacht wurde, das heißt also, was erwarte ich als Leserin von einem Buch? Wenn ich ein gutes Cover sehe, dann erwarte ich ein gutes Buch. Das heißt, ich erwarte ein Buch, was gut bearbeitet wurde, gut überarbeitet wurde, wenig bis keine gibt es eh nie, aber wenig Schreibfehler hat und halt, also all diese Dinge, die ich von einem guten Buch erwarte. Wenn ich aber in diese Dinge nicht investiere, damit meine ich Zeit und oder Geld, dann kann dieser Inhalt halt diesem ersten Eindruck nicht standhalten. Und deswegen wäre ja halt so ein Qualitätssiegel in irgendeiner Art und Weise auch etwas, wo ich sehr, sehr für wäre.
Absolut. Die Frage ist nur, wie überprüft man das?
Ja.
Das heißt, du müsstest ja eine Stelle haben, die Bücher überprüft. Das ist nicht nur das Cover. Das Cover ist ja eher ein subjektiver Grund, etwas aufzuheben, sondern du müsstest ja ein Programm über den Text laufen lassen und mal sehen, wie viele 100.000 Fehler sind. Das kann man ja mit der KI auch machen, sodass das schon mal etwas ausgeglichen ist. Aber du kannst den Inhalt nicht überprüfen. Das heißt, du musst tatsächlich ausgewählte Stellen anlesen oder du musst demjenigen vertrauen. Sagen wir mal so, wir sind im Self-Publisher-Verband über 1.500 Mitglieder. Da könnte man das vielleicht relativ schnell machen oder mit, ich weiß nicht, wie hoch der Aufwand ist. Aber wir werden das sicherlich mal andenken. Aber da gibt es ja noch 90.000 andere. Und da ist das vielleicht schwer. Wie glaubt man den Leuten?
Vielleicht eine Mischung aus entweder das Qualitätssiegel gibt es, ich sag mal, fast automatisch, wenn es Lektorat gab. Und wenn es kein Lektorat gab, dass es halt die Prüfung in irgendeiner Art und Weise gibt. So von wegen, schick eine Leseprobe, irgendwie Klappentext und dann könnte man das machen. Aber damit würde es ja zumindest schon mal ein bisschen das erleichtern, wenn man das mit dem Lektorat vorsetzt.
Wie überprüfst du denn, ob es überhaupt ein Lektorat gegeben hat? Ich kann ja sagen, klar, ich hatte ein Lektorat. Wie willst du es denn überprüfen?
Impressum?
Ja, auch das ist ja nur in Schriftform. Ist ja nicht so, dass da nur, weil da der Name von dir drin steht in meinem Impressum, dass du es auch gemacht hast. Das werde ich ja nur
gut, ich denke so ein bisschen, ich glaube, da
kam
ein anderer Ansatz. Ich denke an das Gute im Menschen und du denkst darüber nach, wie man Menschen umbringen kann. Ich glaube, da ist so die Diskrepanz zwischen uns beiden.
Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es auch bestimmt Leute gibt, die auf die 15.000 Euro im Monat aus sind und die werden dir alles Mögliche erzählen. Also die Überprüfung ist tatsächlich ein Problem und dann musst du natürlich wieder die Frage stellen, warum maßt sich jemand anders zu behaupten, dass das Buch, was ich getestet habe, gut ist. Gut, ich glaube, das ist schwer, aber man wird nicht drum rumkommen. Das wird nicht gesetzlich sein, das muss man aus einer Organisation rausmachen und mal sehen, wie das klappt. Also da bin ich sehr, sehr dafür, weil das wird sonst echt ein Problem werden, weil die Self-Publisher haben das ja aufgebaut, dieses Image. Die haben ja daran gearbeitet, dass das Image besser wird und das wird jetzt wahrscheinlich wieder schwer in Mitleidenschaft gezogen werden können. Das muss vielleicht nicht, aber ich bin da eher pessimistisch, leider.
Ja, vielleicht ist es, ich glaube nicht, dass, also ich sehe auch da eine Gefahr. Ich glaube aber auch, dass man hier, ich sag mal, das AutorInnengebunden die Qualität aufrechterhalten kann, indem es halt wirklich, und das sehe ich sehr stark, gerade im Self-Publishing, diese Markenbildung, diese Personenmarke. Das heißt also, ich bin, damit stehe ich für meinen Namen. Oder also so, dass man hier die Person im Mittelgrund hat und sagt, von wegen, das ist das Buch, hier ist das, und dass man hier genau sehen kann, von wegen, das ist gut. Und dass man hier auch untereinander empfiehlt, von wegen, du magst meine Bücher, dann magst du auch die Bücher von meinem Genre-Freund XY. Also, dass man so diesen Standard halten kann, indem man sich gegenseitig hier unterstützt. Und dass der Self-Publisher-Verband ja auch nochmal ganz wichtig ist. Und das ja auch immer mit einem Ansatzpunkt tatsächlich auch bei uns im Right Choice Club, diese Community zu haben, die sich gegenseitig vernetzt von Menschen, die es wirklich ernst meinen und die gucken, wie sie sich halt weiter professionalisieren können.
Deswegen bin ich ja auch gern dabei in dem WCC, im Right Choice Club. Habt ihr gut gemacht. Aber ich komme nochmal auf den Punkt zurück. Du hast ja eine von deinen Buchbeast-Folgen über Lektorat mit KI gemacht. Das ja auch viel Wirbel aufgewühlt hat. Ich denke, dass das Problem ist, wo zieht man die Grenze? Wenn du jetzt sagst, man könnte, oder dein Gesprächspartner gesagt hat, die Grenze könnte sein, dass man sich eine Rohfassung mit KI erstellen lässt oder unter Zuhilfenahme von KI erstellen lässt und dann nur ein Lektorat macht. Dann ist aber auch schon die Hälfte des Buches fast mit KI erstellt worden. Muss man das dann angeben? Ist das dann ein KI-freies Buch oder nicht? Also die Grenze zu ziehen, die wird auch schwer. Hinterher einfach nur, ja, es ist nicht einfach. Und ich denke mal, ich glaube nach wie vor, man kommt nicht drum rum, aber es wird komplex, das herauszufinden. Und ja, mal sehen, wie sich das Jahr 2024 da entwickelt. Es wird erstmal einen Image-Schaden geben, der lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden, weil die Leute werden jetzt das fluten, Amazon. Amazon selber wird da sicherlich auch versuchen, was gegen zu machen, aber genau, die haben das gleiche Problem. Wie wollen sie es verändern?
Versucht? Also sie haben es ja schon im Ansatz versucht. Es gab da, glaube ich, teilweise Software, die darauf hinweist, das Buch wurde mit KI geschrieben. Und also da, das habe ich nur im Ansatz mitbekommen, da habe ich mich noch nicht ganz so mit beschäftigt. Aber dass es hier halt so eine Art Filterfunktion gibt, allerdings ist die halt auch fehlerhaft. Und teilweise wurde dann gesagt, dieses Buch ist mit KI geschrieben für Menschen, die es halt nicht mit KI geschrieben haben. Vielleicht haben sie einen generischen Stil, eventuell.
Nein, ja, aber du musst ja auf jeden Fall erstmal den Haken setzen, dass du es entweder mit KI gemacht hast oder nicht. Ja. Wenn es veröffentlicht, aber doch da bin ich ja vollkommen frei. Da kann ja keiner überprüfen. Also es ist viel Vertrauen drin und ich denke, du hast recht. Man wird das auch über die Community machen können oder müssen. Dann ist man schon mal schön raus. Aber ich denke trotzdem, eine Art Siegel kann nicht schaden. Wie immer das jetzt entwickelt werden wird, das werden wir sehen, wie es hinkommt.
Ja, was ich jetzt noch mal ganz kurz, ganz dreist in den Raum werfe, wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben, die Rohversion mit KI geschrieben, davon abgesehen, dass es dieses ganze Ich mag schreiben ausklammert. Also möchte man das tatsächlich, aber wenn man halt diese Rohversion hat und sie wirklich mit Liebe bearbeitet, mit Mühe bearbeitet, eine tolle Geschichte daraus macht, ist halt die Frage, wie schlimm ist das?
Absolut, das ist überhaupt nicht schlimm.
Genau, ist die Frage. Weil es gibt ja auch diese Ghostwriting-AutorInnen, also im Sinne von, ich habe es geschrieben oder habe es eigentlich schreiben lassen, kann aber sagen, ich habe ein Buch veröffentlicht. Das gibt es jetzt mehr in ExpertInnenkreisen, also in Coaching-Ratgebern etc., da ist das häufiger der Fall, aber das gibt es tatsächlich auch bei BelletristikerInnen. Und den Teil sollte man ja auch bedenken, da gibt es das ja schon eine ganze Weile, dass man es halt hat schreiben lassen.
Das ist ja auch kein Fehler. Ich denke, man muss sich damit selber im Reinen sein, was möchte man? Möchte ich schreiben, weil ich schreiben möchte, weil ich meine Geschichte erzählen will, oder möchte ich Geld damit verdienen? Das sind die zwei Punkte.
Ich denke mal. Obwohl ich hoffe, dass es nicht ein Entweder-Oder ist, was das angeht.
Also ich kann dir sagen, wenn ich so auf Facebook surfe und oft Posts sehe, dass Leute zuerst fragen, ich möchte gerne ein Buch veröffentlichen, wie kann ich Geld verdienen damit? Also der Idealismus, der lässt da schon etwas nach, was sehr schade ist, weil die überwiegende Anzahl von Leuten, die ich kenne, die schreiben, die machen das, weil sie es gerne machen, weil sie eben Spaß daran haben. Aber es gibt auch die anderen, die wollen damit Geld verdienen. Das ist ja auch kein Frevel. Aber wir wissen ja auch, dass die überwiegende Anzahl der Autoren, die jedes Jahr ein Buch veröffentlichen, damit nicht viel Geld verdienen.
Das stimmt. Da wollen wir ja was dran ändern. Das ist ja so mit so meine kleine Mission, obwohl sie gar nicht so klein ist, dass ich halt gucke, wie man halt wirklich Spaß an Marketing findet und dass mit Marketing da viel zu machen ist. Mehr wenn wir halt sagen, wie kann ich damit Geld verdienen, sind es tatsächlich häufig diese KDP-Coaches, die dann halt tatsächlich sagen, mit No-Content, Low-Content, Ghostwriting-Büchern, direkt für den Markt schreiben, für Nischen schreiben, viel in Ratgeber-Richtung, Sachbuch-Richtung gibt es da Konzepte. Es ist auch okay, wenn das halt deren Plan ist. Da sind wir wieder bei dem, was möchte man machen. Aber ich sehe es nicht, dass es sich gegenseitig ausschließt, dass ich etwas schreibe, was ich mag und damit Geld verdienen kann. Beziehungsweise mein Leben so aufbauen kann, dass ich innerhalb der Buchbranche arbeite und das Schreiben mit dem Schreiben lebe.
Also ich denke, man stellt es jetzt einfach zu einfach vor. Ein Buch schreiben ist, auch wenn du KI benutzt, immer noch nicht einfach. Du brauchst immer noch eine gewisse Zeit zu. Und das Beispiel, das ich vorhin gebracht habe, dass du pro Tag 50 Bücher schreibst, dann hast du auch einen Haufen zu tun. Also dann hast du die 15.000 wahrscheinlich auch verdient im Monat. Aber
nicht ausklammern kann, du musst ja trotzdem wissen, was wie geschrieben wird. Du musst trotzdem wissen, was gut funktioniert, welche Handlung gut funktioniert. Du musst als quasi Ordnungssystem sozusagen dahinter stehen und genau wissen, was eben, wie ein Buch funktioniert. Was gut der Stil ist, wie man den Stil authentisch trotzdem hat. Also da kann man ja nicht loslassen dadurch.
Nein,
das will ich auch noch eine ganze Weile nicht kommen, gerade was Subtext angeht oder
die Frage ist, braucht es das? Also es gibt ja zwei verschiedene Arten von Büchern, finde ich. Es gibt Bücher, die sehr figurengetrieben sind und es gibt Bücher, die sehr inhaltsgetrieben sind. Ich lese lieber Bücher, die inhaltsgetrieben sind. Also für mich müsste jetzt nicht eine 27-seitige Charakteranalyse von wem auch immer sein und wie sehr sie weiterentwickelt bis zum Ende des Buches. Das brauche ich für mich theoretisch nicht, weil in meinem Genre ist das auch nicht hauptsächlich so. Da geht es um den Fall, um die Leiche und wie wird sie aufgeklärt. Natürlich ist auch etwas mit den Figuren dabei, gar keine Frage, aber hauptsächlich ist es eher handlungsgetrieben, finde ich. Und das kann ich natürlich auch gut unterstützen lassen. Also, aber jetzt gehen wir zurück. Ich meine, bei den Büchern haben ungefähr 80.000 Wörter.
Darf ich nochmal ganz kurz dabei einsetzen? Weil ich will es nur einmal kurz auch hier ins Verhältnis setzen, weil ich hatte den Satz auch bei dir gelesen, dass du halt lieber eine spannungsreiche Handlung hast als irgendwie einen 27-seitigen Monolog. Das ist aber nicht die Quintessenz von charaktergetriebenen, plotgetriebenen Büchern. Denn es muss ja kein Monolog geführt werden, um jemanden zu charakterisieren. Das kann ja durch die Art und Weise, wie die Person handelt, zum Beispiel geschehen. Und ich wollte nur, die Lektorin in mir wollte den Teil mal ganz kurz anmerken, dass es nicht bedeutet, dass man jetzt sehr viel Monolog, sehr viel Inneres, wenig Handlungen hat, nur weil es halt charaktergetrieben ist. Im besten Falle kriegt man ja so ein bisschen eine Mischung hin, obwohl mir auch wichtig ist, ein spannungsreicher Plot beispielsweise.
Das ist vielleicht falsch ausgedrückt gewesen, absolut.
Aber und jetzt hast du 80.000 Wörter. Aber ich wollte es einfach mal kurz anmerken.
Also meine beiden Bücher haben ungefähr 80.000 Wörter. Mhm. Und wenn ich davon ausgehe, auch wenn ich einen netten Tag habe, werde ich nicht mehr als 3.000 bis 4.000 schaffen. Also die jetzt nicht nur dahingesammelt sind, sondern die auch schon einen gewissen Sinn ergeben.
Damit bist du schon sehr, sehr schnell übrigens.
Ja, also die schaffe ich auch nicht immer. Aber mein Ziel ist immer so, ein Kapitel am Tag zu schreiben. Und das hat immer so zwischen 2.500 und 3.000 Wörter. Das kriege ich dann auch oft hin. Aber dann rechne mal hoch, da sind wir noch 40 Tage. Oder nicht ganz, 30. Das ist ja nicht mal eben in 3 Tagen ein Buch geschrieben. Da musst du auch noch, und dann darfst du es ja auch noch ein paar Mal überarbeiten, dann darfst du noch Testlesern schicken. Also der Aufwand, ein Buch zu erstellen, ist ja nicht schnipp in 3 Tagen fertig. Also da ist schon noch ein bisschen Arbeit und das muss auch der Autor wollen und deswegen muss es auch Spaß machen, die ganze Sache. Und deswegen hat man vielleicht immer noch einen Vorteil vor der KI. Und vor dem reinen finanziellen Denken.
Vor allem jetzt gerade nochmal, den Teil möchte ich auch mal, ich möchte gerne Dinge hier auch ins Verhältnis setzen. Jetzt komme ich auch noch dazu, nicht jeden Tag kannst du dich ja halt hinsetzen und so viel schreiben. Du hast ja auch einen Vollzeitjob.
Ja, absolut. Genau. Das geht auch gar nicht. Also es dauert eigentlich noch länger. Nur wenn ich tatsächlich, und ich habe mir jetzt dummerweise mit meinem dritten Buch richtig Druck gemacht, weil den Nano habe ich nicht so richtig hinbekommen. Da wollte ich eigentlich mehr machen, als ich gemacht habe. Und irgendwie habe ich die Geschichte voll im Kopf, aber sie will in gewissen Punkten noch nicht so richtig raus. Ich muss noch ein bisschen schleifen. Deswegen bin ich jetzt tatsächlich unter Dampf, dass ich bis Ende des Jahres das Ding auch vernünftig hinkriege, weil dann wird es ein bisschen eng, weil Mitte März soll es rauskommen. Ich habe schon eine Premierenlesung vereinbart. Ich muss also schon richtig Gas geben. So viel zum Thema Druck, den man sich selber macht.
Ja, das ist, da ist schon einiges dann dabei. Ja, ja. Ich versuche ja gerade, indem ich eigentlich jetzt mittlerweile in jeder Folge unterbringe, dass ich nächsten Herbst veröffentlichen werde, mir auch den Druck zu machen, dass ich nächsten Herbst veröffentliche. Das Buch ist geschrieben, getest gelesen. Ich habe jetzt auch mit einem Lektoren gesprochen, der das dann im Frühjahr dann sich auf den Tisch holt. War jetzt gerade nebenbei, wenn nicht irgendwelche Apps auf einmal veröffentlicht werden, dass ich auch an meiner Leseprobe arbeite. Aber momentan muss ich tatsächlich das Buch, was ich als nächstes veröffentlichen muss, ist tatsächlich das Fotobuch des Jahres, was ein Weihnachtsgeschenk werden soll. Ich habe noch 3 Tage, damit es rechtzeitig da ist. Das ist der Druck, den ich gerade noch nebenbei
habe. Hört sich auch gut an. Ja, jetzt habe ich noch einen zweiten Punkt, den du angesprochen hast. Was sich noch verändert hat in meiner Schreibzeit, das ist die enorm anwachsende Anzahl von Dienstleistern. Da gehörst du natürlich auch zu. Ist ja auch kein Fehler, ist ja wunderbar alles. Aber das gab es vor 3 Jahren nicht in dem Umfang, finde ich. Das ist gerade auch durch Corona sicherlich begünstigt, sehr stark geworden. Ich habe also bestimmt 15 Angebote für irgendwelche Webinare, Fortbildungen, Kurse, was auch alles lieb und nett gemeint ist. Und jeder hat eine Berechtigung, das zu machen. Aber es ist sehr, sehr viel geworden. Es ist wirklich, ich habe manchmal das Gefühl, dass jeder, der ein Buch schreiben möchte, erstmal noch 27 Coachings vorher braucht, damit er das hinbekommt. Also damit will ich das nicht negativ darstellen, aber es ist sehr viel geworden. Das ist also eine Änderung, die ich deutlich festgestellt habe, neben der KI, dass es gerade offensichtlich sehr vielen Leuten Spaß macht, Bücher zu lektorieren. Ich weiß, ist ja kaum jemand, der heutzutage kein Buch mehr lektoriert. Und da, glaube ich, ist auch ein Problem, weil Lektorieren ist gar nicht so einfach. Weil ich kann natürlich sagen, ich bin Lektor. Gibt es ja keinen Rechtsschutz für.
Ist kein geschützter Berufsbegriff, das stimmt.
Nee, ist auch nicht mal eine Ausbildung irgendwie. Jeder kann eigentlich sagen.
Weiterbildung.
Ja, es gibt 2 Weiterbildungen, das ist richtig. Genau. Aber 2 kenne ich. Oder 3. 3 kenne ich eigentlich.
Ja, 3 kenne ich auch.
Aber ja, die hat da bestimmt nicht jeder gemacht, der sich Lektor nennt. Und wo kommt denn die Erfahrung her? Ja, das weiß ich von dir. Wo kommt denn die Erfahrung her? Also bist du im Prinzip als Lektor, wenn du neu anfängst, ein bezahlter Testleser erstmal.
Ja.
Und das kannst du dann entwickeln, aber deswegen wird dein Buch nicht besser. Also ich sehe das, sicherlich verstehe ich das und ich finde das auch gut, dass so viele Leute sich anbieten, Bücher zu lektorieren, aber das ist eben etwas, was stark zugenommen hat. Und natürlich 127.000, auch wieder nicht negativ gemeint, Marketingkurse, wie kann ich mein Buch verkaufen?
Auch da, hallo. Ich finde das interessant, dass du den Punkt ansprichst. Ich bin ja genau in diesem Bereich dann auch dazu gestoßen. Bei mir waren ja gleich da 2 Zäsuren in diesem Leben. Einerseits eben Kinder raus aus dem Beruf durch die Elternzeit und überlegen, was mache ich eigentlich nach dem Ende der Elternzeit? Gleichzeitig Pandemie und einfach zu mir finden, was ist das, was ich wirklich will, was ich wirklich möchte, wie möchte ich mein Leben gestalten und wie kann ich das Ganze aber auch finanzieren, wie ich mein Leben gestalte. Nun wurde meine Überlegung, wie ich finanziere, dass ich vom Schreiben leben kann, das, was ich jetzt hauptsächlich mache, also weil ich daran Narren gefressen habe und ich möchte gar nicht mehr rein vom Schreiben leben, das sage ich auch ganz ehrlich, weil ich das hier so sehr liebe alles, dass ich möchte jetzt veröffentlichen nächstes Jahr, ich möchte, dass ich dann veröffentlicht bin und dann gucke ich, wie ich es halt in mein Leben integrieren kann. Aber der Rest ist mir gerade viel wichtiger geworden, muss ich auch sagen.
Das macht auch mehr Spaß.
Ja, auf alle Fälle, mir auf alle Fälle. Das, was ich jetzt bloß gerade sehe durch diese Zäsur generell, durch die Pandemie, dass dann halt viele überlegt haben, okay, vielleicht bin ich raus aus dem Job oder auch eben dieses zur Ruhe kommen und erstmal überlegen, raus aus diesem Hamsterrad, was möchte ich wirklich, was kann ich machen? Dann auch für einige die Überlegung, weil es ist ja eigentlich nicht nur ein Klischee, dass eigentlich jeder Lektor und jede Lektorin auch schreibt, sondern es ist, also ich bestimmt bei 95% sind wir da, wenn nicht sogar mehr, dass es halt auch hier eine Überlegung ist, wie kann ich innerhalb der Buchbranche, innerhalb von den Themen, die ich liebe, arbeiten und dort meine Zeit verbringen. Aber ja, du hast natürlich recht, nur weil man sich Lektor oder Lektorin nennt, heißt es nicht, dass man unbedingt auch schon die Qualität abliefert. Hier ist dann natürlich wichtig, dass auch immer diese Selbstverantwortung. Da ist wieder die Idealistin in mir, dass ich immer hoffe, dass jeder diese Selbstverantwortung hat. Da gibt es ja auch bestimmte Sachen, die man machen kann, indem man zum Beispiel dem VfLL beitritt und damit auch schon sich dazu so eine Selbstverpflichtung eingeht. Ich bin dafür da, dass ich Qualität liefere, dass ich mich weiterbilde, dass ich eben Weiterbildung mache, wie bei der Akademie der Medien, bei der Texte-Hexe Juri Pavlovic, die macht auch eine ganz tolle, sehr, sehr hands-on Ausbildung zur Lektorin, also Weiterbildung spricht man davon ja, ne? Die habe ich nicht gemacht. Da war, ich wollte es gerne machen, auch, aber das war aus schwangerschaftstechnischen Gründen nicht möglich.
Mir war es so weit weg.
Ja, und ich wusste halt nicht, inwiefern ich genau in dem Zeitpunkt halt mit einem kleinen Kind und einem dicken Bauch irgendwo hinfahren soll für eine Woche nach, ich weiß gar nicht mehr, Würzburg oder so ähnlich. Das war mir nicht möglich.
Bamberg.
Bamberg, genau, ja. Und das dritte ist, glaube ich, direkt beim VfL, die noch eine Ausbildung. Nur, dass wir das mal kurz als Service-Hinweis nochmal mit erwähnen. Ich weiß nicht, kanntest du noch eine andere oder waren das auch die drei,
nee,
die du
das sind die. Hast?
Genau. Deswegen, ich finde es in Ordnung, wenn man halt auch diese Qualität mitbringt. Man kann natürlich, wenn man viel gelesen hat, wenn man gelernt hat, analytisch zu lesen, wenn man bestimmte Studiengänge genommen hat, heißt das aber auch nicht immer, dass man beispielsweise als Germanistikstudent unbedingt das kann. Weil ich habe Germanistik studiert, viel Textarbeit ist damit darin nicht unbedingt. Aber es ist halt hier auch, ich bin auch im Journalismus gelandet und auch das habe ich im Studium nicht gelernt. Also halt immer dieses, ich glaube, dass sich Qualität durchsetzt.
Das
und
ist
dass sich Mühe durchsetzt.
Ich denke, genau. Das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass ein Buch als gut gilt, wenn es lektoriert ist.
Ja,
okay. Es fragt aber keiner, hat der Lektor das überhaupt jetzt in Anführungszeichen drauf, konnte der denn überhaupt Einfluss nehmen? Ich gehe davon aus, dass die meisten das hoffentlich können, aber das ist ja auch kein Qualitätssiegel, weil es kommt ja so wie, ich komme jetzt mal mit die Retourkutsche zu deinem Satz vorhin, ein Buch, was veröffentlicht ist und dann ein Siegel bekommt, weil es ein Lektorat hat. Das ist für mich allerdings kein ausreichendes Kriterium. Wenn du den Lektor jetzt vielleicht nicht gerade kennst oder so. Wie gesagt, ich kann ja auch deinen Namen bei mir reinschreiben, dabei hast du meins nie lektoriert. Ich finde das wichtig, dass es gemacht ist.
So
aber es ist für mich kein ausreichendes Kriterium, um zu sagen, das Buch ist gut. Weil ich habe schon ganz viele Bücher gelesen, die lektoriert sind, die nicht gut waren.
Ich habe Verlagsbücher schon gelesen, die nicht gut waren. Ja. Also das ist, also was bedeutet schon Qualität? Und das ist ja eigentlich diese Vorschusslorbeeren, die man Büchern mit, die vom Verlag aus gibt. Vor allem der Leser, die Leserin von nebenan, sagen halt, Verlag ist gleich gut, weil es schon eine bestimmte Qualitätsprüfung hatte. Was man aber auch sagen muss, selbst wenn ein Lektor, Lektorin noch nicht so viel Erfahrung hat, das heißt übrigens auch nicht, dass weil irgendwann muss man Erfahrung sammeln, das heißt auch nicht, dass man es nicht machen soll. Aber es wurde sich dann zumindest, und den Teil, es ist keine Rohversion, die veröffentlicht wurde. Es ist nicht nur durch ein paar Augen gegangen. Das heißt, es wurde zumindest, möglichst hoffe ich, intensiv mit einer Person daran gearbeitet, hin und her überlegt, wie kann man das verbessern, was stört mich, was ist mir wirklich aufgefallen. Also es wenn dann ein intensives Testlesen mindestens daraus geworden, selbst mit unerfahrenen LektorInnen, würde ich jetzt
sagen. Da bin ich vollkommen bei dir. Wichtig ist, dass
ein Austausch stattgefunden hat. Sind wir schon dichter dran Richtung Qualität.
Wichtig ist, dass ein Austausch stattgefunden hat und dass man tatsächlich nicht eine Rohfassung einfach da rausschickt, obwohl ich, da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die das, was sehr, sehr oft propagiert wird, machen, einfach runterschreiben. Das kann ich überhaupt nicht. Wenn ich 5 Sätze geschrieben habe, dann gucke ich mir die 5 Sätze auch nochmal an. Das ist mein innerer Schweinehund.
Dann schaffst du trotzdem so schnell zu
schreiben? Ja, aber das, was ich geschrieben habe, also ich finde jetzt die 3000 oder 2500 Worte, so viel finde ich also gar nicht. Manche schreiben 5 oder 6, habe ich mal gehört.
Aber gut, es gibt aber auch welche, die schreiben 400 Wörter bis 1000 Wörter höchstens am Tag.
Okay.
Also es ist jetzt wirklich sehr, sehr typabhängig. Deswegen habe ich vorhin auch geschluckt. Ich bin tatsächlich jemand, der gerade, also Blogartikel, Newsletter, das kriege ich schnell geschrieben, auch mal einen Artikel schnell geschrieben. Aber vor allem, wenn ich keine Deadline habe, ist ein bisschen das Problem. Ich gehöre zu denen, die langsam schreiben.
Oh, okay. Ja, das ist ja kein Fehler. Ich kritisiere es ja gar nicht. Aber ich sage ja nur, ich bin keiner, der die Rohfassung mal so runterschreibt und dann meinetwegen auch mal ein paar Xe irgendwo lässt und einen Absatz lässt, da muss ich später was reinmachen. Wenn ich meine Rohfassung habe, dann ist die auch, die könnte ich theoretisch rausgeben. Da sind auch keine Logikfehler mehr drin, weil ich das eben immer wieder nacharbeite. Ich kann einfach nicht einen Fehler da stehen lassen.
Kommt ja auch noch dazu, das sind die Logikfehler ja schon nicht, dass du, weil du mit dem Grundgerüst startest. Also hier ist ja auch ein bisschen die Überlegung, wie rum arbeitest du? Und ich komme tatsächlich mehr so aus dem Panzerbereich. Das heißt, ich habe zwar eine grobe Idee, aber dann schreibe ich erstmal los. Und das, was ich bisher versucht habe zu plotten, dass die Dinge existieren dann einfach nachher nicht, ist mein Problem.
Ja, gut, irgendwann ist Plotten auch am Schluss. Du kannst nicht alles den kompletten Satz vorplotten. Das ist ja nichts. Du musst den Rahmen haben und dann brauchst du trotzdem noch eine gewisse Freiheit, um die Geschichte spielen zu lassen. Mir ist tatsächlich, es gibt ja so einen berühmten Satz, meine Figuren leben oder meine Figur hat das Kommando übernommen, den ich theoretisch fast immer für vollkommen Quatsch gehalten habe, weil die Figuren kommen aus meinem Kopf und ich schreibe ja, was ich gerade mir darüber denke. Aber ich bin tatsächlich einmal eines Besseren belehrt worden. In meinem zweiten Buch ist mir erst einmal passiert, dass ich an einer Stelle, wie auch immer die Sätze dahin gekommen sind, wahrscheinlich durch meine Finger natürlich, aber die Figur, die hat was gesagt, was ich ja nie zugetraut hätte. Wollte ich auch gar nicht, sollte ich auch gar nicht sagen. Aber ich habe es trotzdem so hingeschrieben. Und dann war ich erstmal baff, muss ich tatsächlich sagen. Das steht auch heute noch da. Ich habe also dazugelernt, dass es tatsächlich manchmal sein kann, dass Figuren das Kommando übernehmen. Hätte ich nie gedacht, dass mir das so passiert, aber es ist passiert.
Es wäre auch schade, wenn es nicht so ist, weil das bedeuten würde, dass du eigentlich kein Unterbewusstsein hast, sondern nur Bewusstsein. Und das wäre ja, das heißt, wir müssten alle unsere Entscheidungen irgendwie verstehen und nachvollziehen können. Ich glaube, so logisch ist kein Mensch, sage ich
mal. Ich bin also erläutert. Ja. Aber ich habe noch einen anderen Satz dazu. Entschuldigung, dass ich schon wieder unterbreche. Du hast gesagt, du pennst eher und ich plotte eher. Im Endeffekt treffen wir uns ja am Ende. Ja. Ich überarbeite etwas weniger und du etwas mehr. Dafür hast du weniger Zeit am Anfang fürs Plotten, das ich investiere. Im Endeffekt macht ja jeder das Gleiche, nur in einer anderen Reihenfolge.
Es ist ja auch tatsächlich, einige sagen von wegen, wie du gerade schon gesagt hast, schnell runterschreiben, bloß nicht zurückgucken und nennen das dann Draft Zero. Das heißt also, dass ich es einmal geschrieben habe, die rohste Rohversion, niemand muss das sehen. Teilweise ist es in Stichpunkten und anderes. Und andere sagen, sie plotten so intensiv, dass sie quasi alles einmal runterschreiben mit teilweise Stichpunkten. Das heißt also, dass sie sich da extrem, also extreme Penzer und extreme Plotter treffen sich exakt in der Mitte beim Draft Zero, meiner Meinung nach.
Ja.
Das ist so Glas halb voll, halb leer Geschichte. Ich möchte aber trotzdem nochmal, auch im Blick auf die Zeit, was das Wort Kurzinterview angeht, möchte ich nochmal ganz kurz fragen, und zwar, wie es bei dir weitergeht. Nun habe ich eine Sache bei dir gelesen, die habe ich so überhaupt nicht erwartet. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich würde gerne wissen, wie sich halt deine Arbeit in den nächsten Jahren deiner Meinung nach weiterentwickeln wird. Und da möchte ich dich ansprechen, du hast einen New Adult Roman geplottet.
Ja, das ist absolut richtig.
Das habe ich nicht gedacht. Das kam überraschend. Zeitreise, okay, das hätte ich sogar auch noch, weil das habe ich gesehen, hast du auch gemacht. Mhm. Aber das mit New Adult, da muss ich sagen, da war ich überrascht.
Ja, das hat einen interessanten Hintergrund, weil es gibt ja sehr, sehr viele New Adult-Romane, die an Universitäten, an Colleges, an Bildungseinrichtungen spielen. Mhm. Und mein Sohn ist gerade in Amerika an einem College. Das ist also schon mal Teil 1 abgehakt. Der ist, das geht um Sport, das ist ja auch in vielen New Adult-Romanen, er studiert da Sport, abgehakt. Dann habe ich eine Idee im Hinterkopf, die ich da gerne zeigen würde, also der Hauptplot, den möchte ich gerne machen und den würde ich gerne in einen New Adult-Roman einbauen und dann ist schon der dritte Punkt abgehakt. Ich habe also da richtig Spaß an dieser Geschichte. Weil mir das, diese Message, die ich damit rüberbringen will, die wird mir so viel Freude machen. Und in dem Krimi, nee, wird es mir nicht passen. Also habe ich mir gedacht, College habe ich schon mal, ich weiß, wie der aussieht, ich weiß, wie es abläuft. Mein Sohn kann mir erzählen, was los ist. Ja, und die Location, Amerika ist auch immer sehr gern gesehen. Also, und ich will auch mal was anderes machen.
Und was ich total spannend finde, ich meine, berichtige mich, vielleicht bist du in der Recherche darauf gestoßen, aber mir ist noch nicht aufgefallen, dass irgendein Mann New Adult geschrieben hat.
Ja, das ist das Problem an der Sache.
Naja, du könntest erstens, also zwei Überlegungen. Entweder du machst es halt als Teil der Marke, der Mann, der das schreibt, oder du nimmst dir ein weibliches Pseudonym. Das sind die zwei Überlegungen, die du haben kannst. Also entweder all in oder dich hinter einem Pseudonym verstecken.
Jetzt müsste ich dich ja aus der Marketing-Ecke fragen, was du mir empfiehlst. Würdest du einen Adult-Roman lesen, den ein Mann geschrieben hat?
Wenn man es richtig verkauft. Also es kommt immer auf das sogenannte Framing drauf an, also immer dieses, was du draus machst und wie du dahinter stehst. Es ist natürlich so, es ist fast einfacher, das mit dem Pseudonym zu wählen, aber auch da musst du gucken, wie das Ganze vermarktest, beziehungsweise wie du es halt machst. Es läuft halt Werbung darüber dann wahrscheinlich besser, weil da hast du nicht diese Möglichkeit, nochmal zu sagen, Und man könnte einen schönen Knall quasi später inszenieren, so von wegen hinter, weiß ich nicht, Barbara New Adult, keine Ahnung, steckt halt Dirk aus sie aus. Also man könnte natürlich eine Enthüllung sehr groß machen.
Also ich sage dir meinen Plan. Ja. Den werde ich nicht über Self-Publishing veröffentlichen wollen. Mhm. Weil da sehe ich genau das Problem, dass ich mit meinen Krimis und Thrillern da zu sehr festgelegt bin und dass, wenn man sofort weiß, dass ich einen New Adult Roman geschrieben habe, den wahrscheinlich zu sehr in gewissen Richtungen verortet. Das halte ich nicht für erfolgreich. Ich denke mal, ich muss mir damit eine Agentur suchen und einen Verlag suchen, weil direkt an Lux schicken wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Mhm. Weil denen müsste ich das auch erzählen, ob die das dann interessiert oder nicht. Das Problem, was dann zu noch käme, wenn ich es alleine mache, ich müsste einen Haufen Marketing, einen Haufen Werbung machen, ohne das Bekannte, man muss sie ja zeigen. Ja. Ich könnte natürlich sagen, meine Tochter, mach mal. Die ist genau in dem Alter, das zu lesen, die könnte das vielleicht tun, aber ob das dann richtig überzeugend rüberkommt, ist so die Frage. Also ich werde das Buch schreiben.
KI-Person vielleicht nach vorne stellen. So ein KI-Avatar, das ist auch lustig.
Ja, aber ja, ich weiß nicht, ich würde das verfolgen und ich bin gerade schon dabei, mir Sensitivity-Reader, mir das anzueignen. Nicht, dass ich das selber mache, sondern dass ich das machen muss, weil das Thema doch etwas speziell ist. Und wenn ich das dann habe, dann werde ich Exposé und Leseprobe schreiben und dann bin ich gespannt.
Ja, also ich find's wahnsinnig spannend. Also das heißt, du möchtest dich also zukünftig, wenn wir über die Entwicklung nachdenken, kreativ breiter aufstellen, aber deine Marke, jetzt sagen wir es mal salopp, nicht verwässern.
Nein, weil die wird sogar noch gestärkt, weil ich habe in meinem zweiten Roman eine sehr, sehr interessante Figur entwickelt, eine ältere Rechtsanwältin, die mit Hirn und Charme und Aggressivität Fälle lösen soll in ganz Deutschland. Und da möchte ich eine eigene Thriller-Reihe draus machen. Ob ich die nun verlagstechnisch anbiete oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber ich will mir auch nicht zu viel auf die Achse legen. Hm. Aber mein Zeitreise-Roman, der wird noch viel besser. Den muss ich auf jeden Fall irgendwann rausbringen. Aber da habe ich mit der guten Juri Pavlovic drüber gesprochen und die hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ich 27.000 Klischees schon im ersten Kapitel verarbeitet habe. Da muss ich auch noch mal ran.
Ja, also das ist natürlich super, wenn man da so dicht dran ist und damit man ja schon mal jemanden fragen kann. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, das weiter zu verfolgen im Club und darüber hinaus. Man kriegt ja mittlerweile da auch sehr viel von dir mit und das ist richtig cool, auch wie du dich da in der Zeit weiterentwickelt hast. Dadurch, dass wir ja relativ früh Kontakt hatten, habe ich das auch viel mitbekommen. Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. Ich danke dir jedenfalls, dass du dir Zeit genommen hast. Ich guck mal, ob das überhaupt hier noch Platz hat im Adventskalender oder ob in der die einfach sagen, okay, es hatte jetzt zwischendurch mal ein paar Bezüge zu Weihnachten, aber wir hauen es Anfang Januar raus, das gucke ich mal. So oder so lohnt es sich, diesen Podcast hier zu abonnieren, denn ich führe hier sehr interessante Gespräche. Ich finde sie interessant, ich hoffe, ihr da draußen auch. Deswegen einmal abonnieren, gerne bewerten, wo ihr es bewerten könnt. Ich meine, selbst Dirk hat immerhin 14 von bisherigen 15 Folgen durchgehört und für gut befunden. Deswegen, ich danke dir, dass du da warst.
Ich danke dir und die anderen 9 bis zum 24. höre ich mir auch noch an.
Super, mindestens deine eigenen.
Also, tschüss, Anna.
Ciao, tschüss.